Heute zu Gast im Podcast Jan von Wunderflats.
Ja, die Leute, die haben einen starken Bedarf und sind bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, um Zeit zu sparen. Und die Zielgruppe Studenten war komplett die falsche, weil die in der Regel bereit sind, Zeit zu investieren, um Geld zu sparen in der Phase des Lebens, so wie ich auch damals. Und genau, das war so ein Pivot-Moment bei uns.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digital Growth, produziert von uns, Digital Umsetzen. In dieser Episode spreche ich mit Jan über die Relevanz von einer klar definierten Zielgruppe und wieso Jan mit Wunderflats ganz früh schon einen Pivot hingelegt hat. Wir sprechen auch darüber, wie Wunderflats über SEO Awareness erzeugt und warum sie ihren Blog wie ein eigenes Produkt ansehen, behandeln und vor allem zum Wachsen führen. Wir sprechen zudem darüber, dass bei Wunderflats Demand eigentlich kein großes Problem ist, aber Supply immer recht knapp. Jan verrät uns in dem Zusammenhang, wie es Wunderflats schafft, das Angebot trotzdem hochzuhalten und stetig auszubauen. Wir sprechen auch über die Relevanz von Communities und Word to Mouth, wenn es darum geht, einfach zu wachsen, ohne dass man jetzt aktiv das Ganze noch supportet, wie zum Beispiel bei Performance Marketing. Ihr lernt in dieser Folge viel über die Entwicklung eines Startups zum Scale-up und darüber, welche Rolle interne Prozesse für das Wachstum spielen. Jan gibt zudem noch sehr spannende Einblicke zum Vorgehen von Wunderflats bei der Internationalisierung, ganz konkret am Beispiel Frankreich. Und wir sprechen darüber, wie Kundenservice für Wunderflats, der ganz über den Standard hinausgeht, Wachstum für sie beschleunigt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir springen direkt in die Episode. So, hallihallo und hi Jan, wie geht's?
Hallo Valentin,
schön, dass du dabei bist.
Ja, gerne, gerne.
Freut mich, dich hier zu haben. Magst du vielleicht einfach dich kurz mal vorstellen, paar Worte zu dir und zu Wunderflats?
Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Jan Hase, ich komme gebürtig aus Berlin, bin hier aufgewachsen, habe studiert, habe hier meinen ersten Job gehabt, zwei Firmen gegründet, habe mich hier verlobt. Das heißt, es gab immer wieder Gründe für mich, die Stadt nicht zu verlassen. Meistens waren es Frauen oder der Job irgendwie. Und deswegen wohne ich auch immer noch in Berlin. Und habe vor 8 Jahren zusammen mit Arkadi Jampolski Wunderflats gegründet. Und genau, ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier bin heute bei dir.
Genau, ja. Erzähl doch mal, was genau macht ihr bei Wunderflats? Was ist Wunderflats?
Also bei Wunderflats arbeiten wir daran, dass Menschen überall leben und arbeiten können, weil wir daran glauben, dass wenn die Leute die Freiheit haben oder durch Zugang zu flexiblen Wohnen haben, dass sie dann mehr Möglichkeiten haben, sich zu entfalten oder Entscheidungen zu treffen allgemein und halt auch mehr Freiheit. Also um das ein bisschen konkreter zu beschreiben nochmal, also wir sind eine Online-Plattform, auf der man vollmöblierte Wohnungen bieten kann und wir reduzieren im Endeffekt die ganzen Hürden, die du hast, wenn du ein neues Land ziehst. Also ne, angefangen bei der Sprache bis hin zu den rechtlichen Gegebenheiten. Ne, du weißt nicht, wie Wohnen funktioniert. Oft ist es auch noch mit Steuern verknüpft und ähnliches. Das abstrahieren wir, sodass du einen leichten Zugang zu Ländern bekommst. Und angefangen damit in Deutschland.
Ja, super spannend. Hey. Ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Sache, denke ich mir. Vor allem, wenn man eben aus dem Ausland irgendwo anders hinzieht. Jetzt würde es mich interessieren, wie hat das alles bei euch angefangen? Musstest du selber vielleicht mal vom Ausland oder ins Ausland ziehen oder andersrum?
Also ich war mal, also in Berlin habe ich mal tatsächlich mit Birt gewohnt, und zwar als ich angefangen habe zu studieren. Ich bin im Ostteil der Stadt aufgewachsen und habe im Westteil studiert und das war ein 1,5 Stunden Fahrtweg mit der S-Bahn. Und dann habe ich mir ein Studentenwohnheim genommen, mit Birt gewohnt für die Studienzeit, und das war auch meine erste eigene Wohnung. Also ein sehr, sag ich mal, einschneidendes Erlebnis. Es hat auf jeden Fall mein Leben bereichert, da diesen Zugang zu flexiblem Wohnen zu haben. Und ich war auch später mal Berater. Da ist es aber so, dass ich aufgrund der Inflexibilität des Wohnens in Deutschland keinen Zugang zu anderen Wohnungen hatte. Das heißt, ich war in Berlin und ich konnte keine Gigs in München oder Hamburg annehmen oder Frankfurt, weil ich nur Hotels gefunden habe und das frisst dir halt die Profits auf als Berater. Das heißt, das Problem war bekannt. Aber wie wir uns gegründet haben, war in der Zeit, wo ich gerade bei Immobilien-Scout aktiv war und da als Berater für Startups da war, Businessmodellberatung, Tech, Architektur und so, auch viel hands-on. Und da bin ich auf den Bereich Wohnen auf Zeit aufmerksam geworden, dass es da kein Product-Team gibt, kein Sales-Team. Und wir haben dann so ein Startup-Weekend veranstaltet, wo ich meine Mitgründer kennengelernt habe. Und an dem Wochenende haben wir eine Austauschplattform für Studierende gegründet. Also die Idee war, jemand von New York geht nach München, von München nach London und jemand von London geht nach New York. Und die drei könnten die Wohnung tauschen und jeder bezahlt, was er vorher bezahlt hat, weil es halt unterschiedliche Lebensverhältnisse sind. Genau. So hat alles begonnen und das haben wir für ein halbes Jahr gemacht und haben dann festgestellt, dass wir damit kein Geld verdienen konnten und damit halt auch keine Gehälter zahlen oder Leute anstellen oder Fundraising oder ähnliches und sind zu Young Professionals gepivotet. Also ja, ich kann vielleicht auch dazu kurz was sagen. Es gab so einen einschneidenden Moment bei uns. Wir waren damals in Microsoft Accelerator. Und da war auch ein Startup aus dem Silicon Valley und die haben probiert, über Craigslist eine Wohnung zu finden in Deutschland, was halt in den USA normal ist, aber in Deutschland gibt es das nicht. Und da ist alles voller Fake-Listings und ja, so war es dann auch bei denen und Microsoft hat sie dann auf uns verwiesen. Die meinten so, ja, wir haben irgend so ein Startup auch, die machen was mit Wohnen, fragt die doch, ob die helfen können. Wir hatten aber keine Wohnung für die Leute und im Endeffekt habe ich dann meine Wohnung an die vermietet und bin zu Akadima Mitgründer gezogen und wir haben dann festgestellt, okay, ja, die Leute, die haben einen starken Bedarf und sind bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, um Zeit zu sparen. Und die Zielgruppe Studenten war komplett die falsche, weil die in der Regel bereit sind, Zeit zu investieren, um Geld zu sparen in der Phase des Lebens, so wie ich auch damals. Und genau, das war so ein Pivot-Moment bei uns.
Ja, super spannend. Ich meine, ich finde das immer wahnsinnig interessant auch zu hören, wie das alles entstanden ist. Und ja, so ein früher Pivot hat auf jeden Fall auch seine Vorteile, ne? Wie hat dann für euch so euer MVP ausgesehen? Also ihr wusstet dann, okay, irgendwie so Young Professionals in unserer Zielgruppe. Wie seid ihr dann gestartet? War das direkt schon digital? Habt ihr direkt an der Plattform geschraubt oder wie sah das aus?
Also wir haben, da Kadi und ich vorher beide schon ein Unternehmen gegründet hatten, wir haben dann beide damit aufgehört. Ich habe verkauft, der Kadi hat seine Firma eingestampft. Und wir mussten halt wieder von vorne anfangen, weil das ist das, was man als Gründer macht. Ne? Du gründest eine neue Firma. Und das ist aufregend, aber natürlich auch nervig, weil du wieder die Leute finden musst, mit denen du das machen willst. Ne? Also Talent finden und Kollegen, Kolleginnen, mit denen man das gerne zusammen macht, ist super hart und super zeitaufwendig. Deswegen wollten wir bei Wunderflats gerne uns ein Umfeld schaffen, in dem wir halt für immer arbeiten können. Also es heißt nicht, dass ich für immer CEO sein muss, je nachdem, wie gut ich mit der Firma mitwachse. Aber wir wollten uns auf jeden Fall ein Umfeld schaffen mit Leuten, mit denen wir gerne arbeiten. Und das hat für uns auch bedeutet, dass wir auch kein Startup bauen, was extrem viel Geld verbrennt und schnell wächst, sondern ein gesundes Wachstum hat, was nachhaltig ist. Das heißt, wir sind am Anfang nicht mit einer Plattform gestartet oder ähnliches, sondern im Endeffekt als Makler und haben nach und nach die Maklerprozesse weiter automatisiert, sodass es skalierbarer wird, bis wir dann bei einem Plattformmodell angekommen sind. Und wir sind auch heute immer noch ist es immer noch so, wenn du eine Wohnung bei uns mietest, hast du auf jeden Fall Kontakt mit einem Menschen, weil wir noch nicht alles automatisiert haben. Und das, diese Art an die Probleme ranzugehen, so ne, do things that don't scale, hilft uns auf jeden Fall besser zu verstehen, was der Markt will, was die Leute wollen, was wirklich der Wert ist auch unserer Dienstleistung, um das dann auch in ein digitales Produkt zu gießen.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich denke vor allem in der Anfangszeit, ne, es ist super wichtig, einfach nahe auch an den Kunden und Menschen dran zu sein und denen ihre Probleme zu verstehen. Wenn wir jetzt so einen Schritt weitergehen, also ihr habt dann eure ersten Kunden gewonnen, quasi als Makler interagiert. Was war dann so der nächste Schritt für euch? Ihr habt 2014 gegründet, richtig?
Genau, ja. Genau. Der nächste Schritt war,
was waren so die... Genau.
Also die
alles gut.
Unser Fokus war, eine gute Produkterfahrung zu generieren. Also wir glauben auch aus der Erfahrung von Jobs davor, dass Produkte, die gut funktionieren, die Leute wirklich glücklich machen, die verkaufen sich fast von allein. Ne? Also klar müssen Leute aufmerksam werden, aber wenn vor allen Dingen, wenn du in einem Nischenprodukt unterwegs bist, wie wir mit Young Professionals oder mit Expats, mit Leuten, die nach Deutschland kommen, hilft es natürlich, in der Nische bekannt zu sein. Und Wohnen ist ein extrem angespanntes Thema. Es ist sehr emotional und in vielen Großstädten gibt es so wenig Wohnraum. Das heißt, auch für Firmen, die viele ausländische Fachkräfte einstellen, ist es so, dass wenn es eine Lösung gibt, dass die sich schnell rumspricht. Ich finde eine Wohnung in Berlin, so, das ist, und es war einfach und es ging sofort, ne, das verbreitet sich schnell. Das heißt, darauf haben wir uns fokussiert, diese Erfahrung zu erzeugen, selbst wenn das bedeutet, dass wir sehr viel manuellen Aufwand haben bei den ersten Buchungen. Und so sind wir dann gewachsen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir 2-3 Jahre komplett ohne Marketing gewachsen sind, bis wir dann angefangen haben, verschiedene Marketingkanäle auszuprobieren, an dem Punkt, wo wir ein einigermaßen skalierbares Produkt hatten, das auch mehr Traction aushält. Und genau die ersten Schritte, die wir gegangen sind, waren mit AdWords, mit Facebook, die Klassiker, Performance Marketing. Und wir haben vieles probiert, wir haben Blogs probiert, wir haben Veranstaltungen mit Vermietern und Vermieterinnen probiert, wo wir so Informationen ausgeben für Wohnaufzeit. Wir haben probiert, mit Steuerberatern zusammenzuarbeiten, mit Anwaltskanzleien, um irgendwie so in die Netzwerke reinzukommen. Im Endeffekt hat das alles nicht funktioniert, bis auf Google AdWords bei uns. Das ist immer noch unser Hauptakquise-Kanal für Demand in neuen Städten. Und Vermieter finden wir dadurch durch Direct Sales im Endeffekt. Das heißt, da haben wir auch extrem viele verschiedene Sachen probiert. Das, was 2017, 18 funktioniert, da funktioniert auch heute noch am besten bei uns.
Ja, spannend. Was war so ein Kanal, der bei euch so komplett in die Hose gegangen ist, wo ihr richtig viel Zeit und Energie reingesteckt habt und hat sich rausgestellt, es wird nichts?
Also Facebook war so ein Kanal. Facebook hat bei Studenten super funktioniert und auch bei Leuten, die Wohnraum für Studierende anbieten wollten. Hat super funktioniert, aber in diesem Professional-Segment mit, sag ich mal, gut gemanagten Wohnungen, die eine gute Möblierung haben, die Leute, die waren einfach nicht auf Facebook. Das war vor 8 Jahren war das Alter da auch, das Durchschnittsalter da auch noch sehr hoch und die Leute waren auch nicht so online-affin. Das ist halt auch irgendwas, was man erstmal checken muss. Ne? Also man reicht halt nicht jeden über online, sondern manche Leute werden halt gern angerufen. Und dann auch die Leute mit dieser Affinität in ein Online-Produkt zu konvertieren, war auch nochmal eine große Challenge, die wir unterwegs hatten. Genau, also das heißt, Facebook, auch ein Competitor von uns in Niederlanden, der hat auch gute Erfahrungen mit Facebook gemacht, hat uns das geteilt und wir haben das nicht zum Laufen bekommen. Also das war auf jeden Fall kein guter Channel für uns.
Ja. Okay, verstanden, ja. Jetzt lass uns mal so ein bisschen drüber sprechen, wie schafft ihr momentan Awareness für euch? Also du meintest ja schon Google AdWords, macht ihr darüber hinaus noch was? Also du hattest ja auch mal kurz angeschnitten irgendwie Events. Ich meine, wenn man irgendwie mit Leuten spricht, die Wohnungen vermieten, ich weiß nicht, gibt's da Events, wo die sich alle tummeln, wie auf so einer Marketingmesse?
Ja, es gibt sowas tatsächlich. Die Expo Real in München ist so ein Event. Da sind wir auch, da findet man vor allem Key Accounts, also das sind bei uns Wohnungsgebende, die mindestens 80 oder mindestens 50 Wohnungen haben. Ich weiß gar nicht, was da die Grenze ist bei uns. Aber 75% der Wohnungen bei uns sind von Privatleuten und die findet man dann nicht, die tummeln sich dann nicht. Genau, also Events ist auf jeden Fall kein Channel, der für uns funktioniert hat. Aber was war nochmal der Anfang der Frage? Kannst du nochmal wiederholen?
Wie ihr gerade Awareness für euch oder für eure Brand Awareness hauptsächlich erzeugt.
Genau, was für uns gut funktioniert hat, war der Blog. Also da haben wir auch einen ähnlichen Product-Ansatz gehabt wie in unserem Online-Produkt oder im Maklerprodukt. Wir haben überlegt bei den Blogposts, okay, was sind Blogposts, die wir 10-mal geiler schreiben können, als dass du gerade online finden kannst. Also es gab viel News um Wohnen auf Zeit, temporäre Vermietung, möbliert. Da gibt es so eine generelle rechtliche Unsicherheit, weil nur Langzeitwohnen definiert ist und Beherbergung. Und wir sind irgendwo dazwischen. Das heißt, diese rechtliche Unsicherheit aufzuarbeiten in guten Blogbeiträgen hat uns auf jeden Fall, ist was gut funktioniert bei uns. Und da an der Stelle mit Content kann man nochmal weitergehen, zum Beispiel über Möblierungserfahrungen sprechen. Also welche Möbel funktionieren gut in den Wohnungen, welche Möbel funktionieren nicht oder genau. Also bei uns auf jeden Fall auch so, wir haben genug Demand und unser Marketing funktioniert sich eher auf den Supply, der ist schwer zu erreichen.
Mhm, ja. Wie habt ihr genau das identifiziert? Also weil es ja schon irgendwie auch relativ speziell ist, sage ich jetzt mal. Also vor allem, wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Möbel funktionieren gut oder auch nicht. Mhm. Wie habt ihr das identifiziert?
Also im Endeffekt, also wir haben halt, wir haben selber so eine R&D-Abteilung, wo wir 100 Wohnungen selber managen, also die wir selber möblieren und vermieten, um zu lernen, was sind so die Probleme, die man als Eigentümer oder auch als Vermietender hat. Stellen sich natürlich sofort so Fragen, okay, wie oft entstehen denn Schäden, also Wasserschäden oder Feuerschäden, entstehen die überhaupt, wodurch entstehen die? Oder auch, wenn ich jetzt in Möbel investiere, um das temporär zu vermieten, welche Möbel funktionieren denn gut oder welche funktionieren nicht so gut? Da geht es auch viel um Profitabilitätsrechnung für die Möbel. Also umso länger die halten, umso profitabler ist es natürlich und umso besser ist es auch für die Mietenden, weil die gute qualitative Möbel nutzen. Und ein einfaches Learning war zum Beispiel, dass Boxspringbetten mit Stoffbezug nicht so gut funktionieren. Weil, ne, wenn du dir vorstellst, alle 6 Monate lehnen die Leute sich dann mit dem Kopf gegen, kannst du das Teil nach 2 Jahren wegwerfen. Und so ein Boxspringbett kostet halt 1.000 Euro, 1.500, 2.000 Euro. Zum Beispiel ein Learning, was wir sehr schnell gemacht haben. Ja.
Ja, aber das ist, finde ich, richtig spannend, weil man sagt ja auch immer so ein einfacher Growth-Hack ist so ein bisschen be your own customer, also sei dein eigener Kunde. In eurem Fall geht es ja sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Ihr nutzt nicht nur eure eigene Plattform, sondern ihr betreibt dann wirklich auch, oder ihr habt Wohnungen, die ihr da reinstellt. Super spannend auf jeden Fall.
Mein Mitgründer hat auch in der Phase in 13 verschiedenen Wohnungen vom Wunderflats gewohnt, also auch selber da so, eat your own dog food, right? Hat er halt probiert, wie ist denn das, bei Wunderflats eine Wohnung zu mieten? Wie ist denn das, dort zu wohnen? Und wie ist denn das, wenn ich alle 2-3 Monate die Wohnung wechsle? Das hat uns auch extrem viel Insights gebracht.
Ja, glaube ich. War das nicht auch letztens erst mit Airbnb, dass der Gründer auch das erste Mal jetzt sich selber über Airbnb was gemietet hat?
Ja, 13 Jahren oder so, ich weiß nicht.
Nee, aber super. Ja. Super, super cool. Verstanden. Und wie läuft es dann weiter? Also wie sieht so bei euch so ein typischer Akquise-Funnel aus, dass ich vielleicht unsere Zuhörerschaft so ein bisschen besser vorstellen kann?
So ein typischer Akquise-Funnel. Also die Leute sind in ganz verschiedenen Stati, wenn sie auf uns aufmerksam werden. Also manche Leute, die investieren gerade in eine Wohnung und wollen sich entscheiden, ob sie die zum Beispiel unmöbliert, langfristig, was in Deutschland ja im Schnitt 14 Jahre mit allen Mietenden bedeutet, oder ob sie lieber flexibler vermieten wollen, und dann informieren sie sich da, und das ist eine Möglichkeit, wie sie auf uns stoßen. Und dann meistens suchen die Leute online nach Informationen und finden uns so. Deswegen funktioniert auch AdWords da tatsächlich ganz gut. Oder die SEO mit den Blogbeiträgen. Dann ist es so, je nachdem, also es gibt natürlich auch die Leute, die schon eine möblierte Wohnung haben, die zum Beispiel aus der Ferienvermietung kommen. Und in allen Städten gibt es gerade Regulierungen, die sagen, okay, Touristen sollen nicht in Wohnungen wohnen, deswegen wird nach Lösungen gesucht, wie der möblierte Wohnraum an Wohnende gegeben werden kann, also Leute, die studieren oder arbeiten oder aus sonstigen Gründen ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt haben. Und die Leute sind natürlich auch nochmal anders drauf. Die haben ihre möblierte Wohnung, die haben ihre Prozesse, die brauchen keinen Schlüsselübergabeservice oder so, das haben die alles selber organisiert. Das heißt, wir müssen die Leute in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen abholen, oder also die Reife der Leute ist unterschiedlich, wie professionell sie ihre Apartments managen. Und das geht natürlich bis hin zu irgendwelchen Firmen, die 2.000-3.000 Wohnungen haben und dann eigene Verwalter dafür, die nur für das möblierte Wohnen da sind, oder eigene interne Makler, die dann auf verschiedene Plattformlisten und so. Und da probieren wir die Leute abzuholen. Und dann so schnell wie möglich mit den Menschen bei uns in Kontakt zu bringen, weil so finden wir am besten raus, was sie quasi brauchen und probieren ihn dann quasi davon zu überzeugen, dass Wunderfels der richtige Weg für sie ist.
Ja, okay.
Ich bin kein Marketing-Mensch, also jetzt vielleicht eher Awareness und sowas in klassischen Funnel-Activation-Leute oder was auch immer gehört, aber da kannst du gerne mit meinem CM auch nochmal sprechen.
Nee, das ist alles super. Jetzt hatten wir ja so im Vorfeld schon mal so ein bisschen angesprochen. Ihr seid ja schon relativ groß mittlerweile. Ja? Also vielleicht kannst du einfach für unsere Zuhörerschaft heute nochmal kurz sagen, wo steht ihr eigentlich gerade aktuell? Und was macht ihr vor allem aktuell auch, um zu wachsen? Weil das sind ja jetzt doch schon ein paar Jährchen seit der Gründung. Und da ist ja auch viel passiert und passiert ja auch gerade viel.
Ja, also wir sind in Deutschland Marktführer in dem Segment. Das bedeutet, wir haben deutschlandweit etwa 60.000 Wohnungen, die bei uns gelistet sind. Dabei sind aber nicht alle Wohnungen dauerhaft zum möblierten Vermieten bereitgestellt, sondern da sind auch Zwischenvermietungen dabei. Also wenn du jetzt ein Jahr ins Ausland gehst oder 6 Monate irgendwo hin musst, dann kannst du deine Wohnung auch bei uns untervermieten. Und wir finden dann jemand anderen, der quasi wie du ins Ausland muss, oder will, der dann deine Wohnung mietet. Und dauerhaft vermieten tun wir etwa 22.000, 23.000 Wohnungen aktuell und wachsen aber natürlich an der Stelle stark, weil das unser Hauptwachstumsmotor ist. Das heißt, in Deutschland sind wir inzwischen in einer Phase, wo wir starke Netzwerkeffekte haben in den Städten, wo wir aktiv sind. Also wir sind überall in den Städten, die man kennt, über die kritische Masse. Insgesamt sind wir in knapp 700 Städten aktiv in Deutschland. Das heißt, also die wollen wir natürlich weiter durchdringen und weiter wachsen, weil es gibt etwa 1 Million möblierte Wohnungen. Wir haben etwa 60.000 bei uns in der Datenbank. Da gibt es noch einiges an Wachstumspotenzial. Und ansonsten internationalisieren wir gerade. Das heißt, wir haben letztes Jahr Österreich gelauncht, vor allen Dingen Wien, und sind gerade dabei, Paris zu launchen. Man kann jetzt schon, ich glaube, es wird noch nicht darauf hingewiesen, aber wenn man in der City-Auswahl nach Paris sucht, sieht man schon die ersten Wohnungen, die da jetzt gelistet sind. Seit gestern.
Ja. Super, super spannend. Habt ihr oder bemerkt ihr für euch auch, dass viel über Mundpropaganda, also einfach Weiterempfehlungen läuft? Also dass jetzt jemand, der, keine Ahnung, in Berlin eine Zeit lang gewohnt hat, dort eine Wohnung gefunden hat, dass sich das dann auch irgendwie weiterträgt in den Netzwerken ja wieder? Weil es sind ja, die Person bewegt sich ja auch wieder in ihren eigenen Communities und Netzwerken.
Ja, definitiv. Also unter Expats ist es bekannt, auch so so Foren wie Reddit oder so, da wird auch öfter mal danach gefragt, wie kann man eine Wohnung in Berlin finden, und dann wird auch schnell auf miet erstmal was bei Wunderflats, das funktioniert, und dann hast du genug Zeit, dir was Unbefristetes zu finden. Für viele Leute ist es ja auch total weird, dass du in Deutschland komplett unmöblierte Wohnungen, manchmal sogar ohne Küche mieten kannst. Das gibt's halt im Ausland nicht, ne? Mhm. Und wenn die Leute hier ankommen, dann sind sie ganz froh, wenn sie erstmal was haben, wo sie, sag ich mal, auf den Job fokussieren können und auf, sag ich mal, eine neue kulturelle Umgebung, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss. Genau. Das, was wir machen.
Seid ihr dann aktiv auch in diesen Communities, also jetzt beispielsweise Reddit, oder wie verfolgt ihr das nach? Oder ist es eigentlich für euch eher so ein Nebenprodukt, das so mitläuft?
Ja, also da haben wir, das wäre immer spannend, mit Marketing zu erkunden. Bisher machen wir das nicht. Ich kriege das nur ab und zu über Google Alerts mit, dass da irgendwie Wunderflats erwähnt wird. Genau, und das ist natürlich auch so, wenn man, wenn Zalando jetzt Entwickler einstellt in Berlin, dann hat jeder Entwickler das gleiche Problem, eine Wohnung zu finden. Und wenn einer da jetzt eine gute Lösung findet, dann sprechen die natürlich auch mit der HR und dann verbreitet sich das schnell. Also auch wenn wir kein B2B-Business sind für uns Unternehmen starke Multiplier, weil wir lösen halt ein essentielles Problem, ne? Wo kommen deine Mitarbeitenden unter? Das ist halt ein riesen Stressthema für die Leute, und das macht natürlich auch das Onboarding schwieriger, wenn man das nicht löst.
Ja, jetzt wäre für mich so spontan Gedanke, ich müsste irgendwie auf HR-Leute zugehen und irgendwie mich da positionieren und sagen, hey, wenn ihr irgendwie Leute von extern einstellt, dann hier, wir sind eure Nummer 1 Anlaufstelle. War das oder ist es bei euch auf der Agenda? Macht ihr sowas, dass ihr sagt, so, wir bearbeiten die bisher eigentlich gar nicht anders können, außer uns in der Firma zu positionieren?
Das haben wir 2-3 Mal probiert, immer mit so einem Team von 3-4 Leuten, um den Channel mal zu testen, um es so auszudrücken. Hat aber jedes Mal nicht funktioniert, weil am Ende sind es die Mietenden, die entscheiden. Also selbst wenn deine HR-Abteilung sagt, hier bei Wunderflats findest du eine Wohnung, da willst du halt selber noch entscheiden, wie du wohnst, weil du keinen Bock auf pinke Wände hast oder auf grüne Wände oder was auch immer. Das heißt also, wir sind ein B2C-Produkt und die Customer müssen entscheiden, was sie bieten wollen.
Ja, verstehe ich, okay. Ja, dann lass uns doch mal noch ein bisschen über euch und das Unternehmen sprechen. Kannst du vielleicht da noch ein paar Worte zu sagen, wie groß seid ihr aktuell, wie viel Mitarbeitende habt ihr?
Wir sind aktuell 160 und wollen, glaube ich, bis Ende des Jahres 190 werden oder so. Weiß nicht genau. Genau, aufgeteilt. Also relativ klassisch, ne? Also dadurch, dass wir Direct Sales machen, haben wir relativ große Sales-Abteilungen, auch Key-Account-Abteilungen mit Sellern. Wir haben ein Customer Operations-Team, nennen wir das, ne? Weil wir in jeder Transaktion noch manuell jemanden dabei haben, der dir hilft und der auch probiert, deine persönliche Situation zu verstehen. Und dann etwa 35 Leute im Product, Product Design, QA und Engineering und im Marketing sind wir, glaube ich, gerade 10 ungefähr. Ja, und dann klassische Overhead-Departments, Finance, HR natürlich und das ganze Management.
Ja, jetzt mal so aus Wachstumssicht, war das eine große Herausforderung, das Team so aufzubauen oder ist es vielleicht immer noch eine große Herausforderung? Was muss man vielleicht auch beachten, wenn man jetzt irgendwie ein kleines Startup ist und merkt, okay, da geht jetzt richtig die Post ab, wir wachsen, wir müssen Leute einstellen. Ist ja, nehme ich mal an, jetzt auch nicht irgendwie so, dass man einfach Leute heirat und dann kommen die Prozesse automatisch, oder?
Naja, total. Also wir sind auf jeden Fall durch einige verschiedene Phasen gelaufen. Also als wir bis zu 15 Leute waren, haben wir in Neukölln, das ist so ein relativ, sag ich mal, durchwachsener Bezirk in Berlin, im Hinterstübchen von einem Café mit nur einem Fenster. Aber ich weiß nicht, ob das arbeitsrechtlich okay war damals. Sind wir gestartet, hatten da eine Kaffee-Flatrate und irgendwann auch einen zweiten Raum mit noch einem Fenster. Aber das, wie wir gestartet sind, und wir kannten uns natürlich alle, waren extrem eng, waren mehrfach die Woche zusammen noch ein Bierchen trinken nach der Arbeit. Und es war halt, sag ich mal, eine dicke Party im Endeffekt, wie wir das gegründet haben, weil es ging die ganze Zeit voran. Wir konnten Leuten helfen. Es war also sehr schnell, hat man immer gesehen, was man macht. Mit der Zeit wurde das natürlich immer weniger, sodass wir, sag ich mal, also bei 80 bis 100 Leuten ging es langsam los, dass ich nicht mehr alle Leute kannte im Büro. Also ich probiere immer noch die letzte Interviewrunde, mache entweder ich oder Kadi, mein Mitgründer, sodass wir alle Leute auch kennen, die bei Wunderflats arbeiten. Aber im Endeffekt ist es dann doch so, dass so die Beziehungen loser werden und die Freundschaften sich eher wieder außerhalb der Firma befinden. Ne? Auch weil durch so Compliance oder ähnliche Sachen muss man dann auch schauen, okay, über was kann man mit wem reden und ähnliches. Und klar braucht man auch Hierarchien, um das zu organisieren, auch wenn wir natürlich anstreben, relativ flach zu sein. Ist es so, dass so Systeme einziehen und Strukturen einziehen auch ein großes Thema sind bei uns aktuell. Also wir haben gerade OKRs den Rücken gedreht vor 2 Jahren und haben ein eigenes Modell basierend auf BETs, nennen wir das, entwickelt, wie wir uns organisieren, um agiler zu bleiben. Und im Endeffekt, ne, in der Phase zwischen 100 und 250 Leuten legst du halt die Grundsteine für die echte Firma, die daraus wächst, weg von dem Startup, ne, sondern hin zu der Firma, die du baust und die dann auch auf 1000 Leute skalieren kann. Und das stellt man sich natürlich schon Fragen, okay, wie kann man jetzt Innovationen halten, wie kann man diesen Spirit halten, wie kann man aber gleichzeitig so eine große Organisation organisieren und auch diesen Switch von Generalisten hin zu Spezialisten gut begleiten. Ne? Das ist natürlich eine Riesenveränderung, durch die wir gerade gehen in den letzten 2 Jahren.
Ja. Ja, also ich stelle mir das auch wahnsinnig herausfordernd vor. Also allein schon, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, wirklich konkrete so Sachen wie Growth Hacking sprechen, also wie findet man irgendwie Wachstumshebel? Da sind ja auch wahnsinnig viele Teams involviert. Also da ist ja meistens dann Marketing, Produkt mit dabei, dann vielleicht noch Sales, Customer Support und so weiter und so fort. Und das muss ja alles irgendwie Hand in Hand, Zahn in Zahn laufen, ne?
Genau. Ja, das hilft uns, da helfen uns diese Bets. Also bei den Bets ist bei uns so, dass wir quasi alle 2 Monate komplett mit einem weißen Papier starten und nochmal neu überlegen, okay, was sind die wichtigsten Sachen, die wir jetzt angehen müssen, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Und so eine Bet hat immer einen erwarteten Outcome und basiert auf Daten oder Erfahrungen oder eben aus Customer Support Sachen oder eben auch aus Problemen, die die Leute haben mit Wunderflats. Und daraus probieren wir dann quasi Lösungen zu generieren, die dann in einem crossfunktionalen Team innerhalb von 2 Monaten auch umsetzbar sind. Und so haben wir quasi das systematisch eingearbeitet, dass man immer noch agil bleibt, aber trotzdem, sag ich mal, Steine bewegt, die groß genug sind, dass sie auch einen Impact haben können.
Ja, das ist ein spannender Punkt, wo du gerade erwähnt hast, dass ihr quasi auch versucht, Probleme zu lösen, die irgendwie so im Zuge der Nutzung oder eines Kundenlebenszyklus entstehen. Wie handhabt ihr das Thema Retention? Also sind Kunden, die einmal bei euch waren, dann tendenziell nochmal Kunde bei euch? Ist es was Einmaliges, beziehungsweise was macht ihr auch, um die Leute wiederzuholen auf die Plattform?
Also es ist sehr unterschiedlich, ne? Also auf der vermietenden Seite ist es so, dass die Leute, die erfolgreich mit uns vermieten, im nächsten Jahr mehr mit uns vermieten. Das heißt, die Leute geben uns mehr der Verfügbarkeiten, die sie uns vermieten wollen, oder kaufen sogar neue Wohnungen, weil das gut funktioniert. Also da sehen wir eine sehr hohe Retention bei den Leuten, mit denen wir Umsatz machen. Bei den Mieten ist es so, dass die Hälfte bei uns sind Expats, also Leute, ne, Fachkräfte, die von außerhalb nach Deutschland kommen oder nach Österreich und Frankreich jetzt und dort eine temporäre Wohnung brauchen. Und entweder die bleiben in der Stadt und suchen dann was Langfristiges, oder sie gehen in die nächste Stadt und brauchen wieder was Temporäres. Dadurch, dass wir nur in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiv sind, können wir natürlich den Leuten nicht helfen, wenn sie nach London wollen oder so. Da haben wir weniger Retention. Und die andere Hälfte unserer Mietenden sind Leute, bei denen das sogar noch extremer ist. Das sind Leute zum Beispiel in Trennungssituationen, wo einer mal für 6 Monate schnell raus muss, oder mit einem Wasserschaden in der Wohnung und die Wohnung muss getrocknet werden für 2 Monate, muss raus, oder ich baue ein Haus das dauert 3 Monate länger. Ne? Also wirklich so einmalige Lebensevents, wo du temporären Wohnbedarf hast. Und die Leute wissen dann, dass wir in so einer Notsituation helfen können. Aber die kommen natürlich dann gehen natürlich dann zurück in die Wohnung oder wollen langfristig wohnen. Ja.
Ja. Wie handhabt ihr das? Gibt es irgendwie eine Prozess bei euch, der auch quasi mich jetzt als Mietenden zum Beispiel belohnt, wenn ich andere Leute referre? Weil es ja wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, auch bestimmt recht interessant, sowas mal auszuprobieren. Habt ihr sowas? Habt ihr was in die Richtung schon mal getestet?
Also wir haben das für Vermietende. Man bekommt eine Referral-Fee, wenn man eine Wohnung, die auch vermietet wurde, vermittelt. Aber auf der mietenden Seite brauchen wir das nicht. Also wir haben in Berlin zum Beispiel 40 mal so viel Nachfrage wie Angebot. Und auch in Hamburg, München und Frankfurt ist es bei knapp 20 mal so viel. Und selbst in der kleinsten Stadt ist es 4 mal so viel. Die Demand ist bei uns wirklich kein Thema. Wir fahren auch Marketing gerade immer weiter runter.
Ja. Ja, es ist natürlich auch eine Luxussituation, ne?
Das war am Anfang natürlich anders, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir mal Referral auf der Mieterseite probiert haben. Das kann ich dir gar nicht sagen, tatsächlich.
Ja, halb so wild. Jetzt hattest du vorhin angesprochen, ihr löst Probleme, auch sehr kurzfristige, wie jetzt zum Beispiel in so einer Trennungssituation. Du hast mir im Vorhinein schon verraten, ihr habt in letzter Zeit auch was anderes gemacht, um kurzfristig Menschen zu helfen. Sehr spontan auch. So Thema Ukraine. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, weil das fand ich auch ziemlich spannend.
Ja, also als Arkadien und ich Wunderflats gegründet haben, war es so, dass wir angefangen haben mit so, okay, Purpose. Also, ne, wir sind schon mal durch so eine Gründungsphase durchgegangen, das ist super intensiv und man Und wir haben festgestellt, dass so das Gründen alleine oder auch, sag ich mal, die Aussicht auf Wohlstand oder so nicht reicht, um uns anzutreiben, um sowas zu machen. Und wir haben nach einem Purpose gesucht, der uns halt ein Leben lang antreiben kann. Und wo wir gelandet sind, ist, dass wir so Lebensgeschichten durch Housing bereichern wollen, also durch Wohnen bereichern wollen. Also die Idee war, immer wenn ich, ne, wir schreiben alle unsere eigene Geschichte, wir leben alle nur einmal, ne, und am Ende, wenn wir 90 sind und auf unserer Hollywood-Schaukel irgendwo am Meer sitzen und zurückdenken über das Leben, gibt es halt wichtige Stationen, die uns glücklich machen und Entscheidungen, die wir vielleicht getroffen haben, die wir bereuen oder so. Und wir wollen auf jeden Fall, dass Housing nicht im Weg steht oder Wohnen nicht im Weg steht, um dass Leute das bereuen. Das heißt, so Lebensgeschichten durch Wohnen zu bereichern, ist so das, was woran wir arbeiten wollen, selbst wenn wir nicht Wohnerflats machen würden. Und als der Krieg in der Ukraine losging, haben wir uns waren wir erstmal natürlich total geschockt und haben uns so eine Stunde später nach dieser komischen Kriegserklärung da oder dieser, ne, weiß nicht, wie sie es gerade nennen, zusammengesetzt und so wie viele andere hatten wir das Bedürfnis, dass wir was machen müssen. Und wir waren halt, wir haben relativ schnell gecheckt, dass wir halt in der Lage sind, den Leuten zu helfen mit der Matching-Plattform, weil dort werden durch den Krieg halt Leute vertrieben, die ihr Zuhause verlassen müssen und unfreiwillig ein temporäres Zuhause woanders suchen. Und dann haben wir entschieden, dass wir die Plattform duplizieren und für Privatleute bereitstellen, damit sie dort Wohnraum anbieten können und auch probieren, die Geflüchteten über hauptsächlich über Telegram und auch über Flyer in den Bahnen, in den bei Flixbus auch, die waren ja auch sehr aktiv und haben da Leute rausgeholt, zu erreichen, damit wir frühzeitig den Leuten eine Unterkunft bereitstellen können, weil die Infrastruktur in Deutschland und auch in anderen Städten, in anderen Ländern, die war auch die Staatsinfrastruktur war nicht sofort bereit dafür. Also die ersten 4 Wochen musste sich da viel sortieren. Mhm. Und das private Engagement hat da extrem geholfen, dass die Leute, wenn sie, klar, also der Krieg wird immer ein negativer Eintrag in der Lebensgeschichte bleiben, aber das Gefühl, wie sie willkommen geheißen wurden und wie gut sie aufgenommen wurden von Privatleuten, die ihnen auch über die Wohnung hinaus helfen, also ne, wo muss ich mich anmelden, wo finde ich einen Job und ne, wie funktioniert Deutschland überhaupt oder andere Länder, das wird auf jeden Fall bei vielen auch positiv in Erinnerung bleiben. Und wir konnten über 16.000 Leuten helfen, aus der Ukraine hier langfristig eine Unterkunft zu finden und haben das ab einem Monat gemacht, das heißt nicht nur für ein paar Tage, sondern direkt probiert, was zu finden, wo die Leute auch erstmal in Ruhe ankommen können. Und viele haben bei uns auch über 6 Monate gemietet oder haben jetzt sogar unbefristete Mietverträge. Was natürlich extrem, ja, extrem schön war. Ja. Noch extrem viele schlaflose Nächte bereitet hat.
Ja, glaube ich. Hat sich das irgendwie, also ich meine, es war ja nicht primär euer Ziel, aber hat sich das irgendwie auch auf euer restliches Business ausgewirkt in irgendeine Richtung? Also ich weiß nicht, dass man, keine Ahnung, irgendwie dadurch mehr Aufmerksamkeit auch bekommen hat, ohne dass man das jetzt auch aktiv vielleicht wollte, aber was waren da so deine Erfahrungen?
Ja, wir mussten natürlich aufmerksam machen auf die ganze Aktion, damit Privatleute ihre Wohnung bei uns listen. Und das hat ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt, also das Gegenteil von Shitstorm, weiß nicht, ob es da so ein Wort für gibt, aber als wir auf LinkedIn dazu aufgerufen haben, was ja normalerweise nicht so ein Netzwerk ist, für was viral geht, haben das extrem viele Leute geteilt und ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren. Und wir hatten innerhalb von 1,5 Wochen 20.000 Wohnungen auf einmal kostenfrei bei uns auf der Plattform, die wir für Geflüchtete anbieten konnten. Ja. Das heißt, das hat natürlich viel auch so nachhaltige Reichweite, sage ich mal, also Bekanntheit gegeben für unser Thema. Und wir sind auch immer noch dran. Also auch wenn das, wenn es quasi in den Medien abstumpft, es kommen immer noch Leute, es ist immer noch Krieg, es müssen immer noch Leute fliehen. Manche konnten zurückkehren. Manche suchen jetzt hier schon die zweite, dritte Wohnung, weil sie halt nur temporär in einem Zimmer untergekommen sind oder so. Das heißt, da sind wir auch immer noch dran. Und wir sind dadurch auch noch näher an die Regierung gerückt. Also wir haben schon mal während Corona geholfen und jetzt währenddessen ist natürlich auch so, dass wir da auch noch mal, dass sich da vielleicht auch noch mal was ergeben wird. Ja.
Mhm. Würdest du denn sagen, ist grundsätzlich für Startups so Thema Zusammenarbeit mit Regierung ein Wachstumsproblem? Hebel oder eine Möglichkeit zu wachsen, weil jetzt grundsätzlich Regierungen und Behörden und all das ja nicht unbedingt für Schnelligkeit und sowas steht.
Ja, ich meine, das ist ja genau die Opportunity, ne? Also, oder es wird es vielleicht zweiteilen. Also, wir sind ein Marktplatz, ne? Mit Supply und Demand und wir regulieren ja unseren Marktplatz. Also, wenn wir das nicht machen würden, könnte man auch unmöblierte Wohnungen mieten oder Wohnungen kaufen und verkaufen. Oder wenn wir sogar noch weiter gehen, könnte man noch Autos kaufen und verkaufen, wenn wir es regulieren würden. Und das heißt, also Regulierung ist ja was, was bei Marktplätzen sowieso ins Produkt gebacken werden muss. Und man kriegt ja Effizienz durch Regulierung, wie zum Beispiel auch Cancellation Policies, die wir haben. Ne? Also was passiert jetzt im Fall von Covid? Ich kann meine Auslandsreise nicht antreten, habe aber einen Mietvertrag unterschrieben. Das deutsche Recht sagt dann halt, okay, ja, du musst trotzdem deine Miete zahlen. Aber dadurch, dass wir das stärker regulieren, ist dann halt, bleiben die Mieter flexibel und müssen halt nicht die volle Miete zahlen, sondern vielleicht nur einen Monat, wenn der Mietzeitraum schon angebrochen ist. Das heißt, wir gehen dann sogar stärker in die Regulierung als der Staat. Weil es halt Effizienzen in den Markt bringt. Und ansonsten ist es natürlich so, dass Staaten und Regierungen sollten halt gut sein zu regulieren. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, ne? Spezialisten, so wer ist gut in was. Und wenn man keine Ahnung von was hat, unterschätzt man das schnell. Aber Politiker haben ja einen extrem anstrengenden und schweren Job und es dauert auch lange, ein guter Politiker zu werden. Einmal die politische Arbeit zu machen und dann auch noch das so zu vertreten, dass die Leute das gut finden. Das heißt, wir probieren auch von Anfang an Daten bereitzustellen, sodass Regierungen in den Städten, vor allen Dingen in Hamburg haben wir das viel gemacht, gute Entscheidungen treffen können, wenn sie in dem Bereich regulieren wollen. Und im Wohnen ist das halt nötig. Wenn wir nicht genug bauen, dann müssen wir regulieren. Das heißt, ist auf jeden Fall das Thema. Ja.
Ich finde spannend, also vor allem jetzt in einem Bereich wie eurem, wo ihr eben ja auch so nahe dran seid, quasi an den Parteien, die Regularien auch aufstellen, dass man da eben eine gute Zusammenarbeit schafft, kann ich mir vorstellen, dass das super wichtig ist.
Ja, und die Ineffizienzen, die du angesprochen hast, sind ja auch Möglichkeiten. Also, ne? Wenn irgendwas nicht so gut funktioniert beim Start, dann ist es natürlich auch eine Produktmöglichkeit. Und ich glaube, B2G, Business to Government, wird auch ein Bereich werden, wo immer mehr Startups sich auch tummeln werden, weil es da einfach super viel Innovationspotenzial gibt. Und du findest halt locker, wenn du in irgendwas reinschaust, 10x Möglichkeiten.
Ja. Ja, das stimmt. Lass uns doch mal so ein bisschen noch Richtung nahe Zukunft schauen. Ihr macht den Schritt, geht in ein anderes Land. Frankreich ist ja nochmal schon eine ganz andere Hausnummer als jetzt Österreich, wo zumindest schon die gleiche Sprache gesprochen wird. Kannst du da uns vielleicht noch ein bisschen mitgeben, was sind da so die Herausforderungen? Wie funktioniert das, so in einen neuen Markt zu gehen und wie wächst man dort auch? Also was sind so die wichtigen ersten Schritte?
Also ich glaube, wir sind das relativ unorthodox angegangen. Also wieder so eine Do Things That Don't Scale. Also wir haben Österreich eröffnet und haben unser Produkt da gelauncht und haben geschaut, an welchen Ecken es bricht. Also wir haben dann schnell festgestellt, dass es da andere Regulatorik gibt. Es gibt eine Maximalmietdauer, das gibt es in Deutschland nicht. Haben das dann als Feature hinzugefügt, was jetzt auch andere Vermieter in Deutschland nutzen, weil sie gerne Maximalmietdauern einführen wollen. Ne? Das heißt, wir konnten da von Regelungen da auch lernen. Dann natürlich das Invoicing, also Accounting, Rechnungsstellung war was wir sofort anfassen mussten. Das haben wir dann auch gelernt. Und als wir jetzt Frankreich eröffnet haben, haben wir uns länger Zeit genommen, weil wir schon mal wussten, okay, die Internationalisierungshürden, die wir als Firma nehmen müssen, also was müssen wir quasi infrastrukturell machen, damit wir überhaupt internationalisieren können, da wussten wir relativ genau durch diesen Quick-Launch, was wir machen müssen. Aber wenn wir jetzt Frankreich eröffnen, wollen wir schon, dass das dann auch sofort funktioniert. Das heißt, wir sind da tiefer reingegangen, haben einen Country Manager vor Ort angestellt, der vorher die Expansion für Flixbus geleitet hat nach Frankreich, um den Markt zu verstehen. Also wie funktioniert Wohnen dort, wie funktioniert die Wohnkultur, wie ist das unterschiedlich zu Deutschland, zu unserem Produkt, müssen wir was ergänzen, müssen wir was ändern, kann unser Produkt in Deutschland was vielleicht auch davon lernen, also können wir das Produkt in Deutschland verbessern. Und haben noch einige Sachen gefunden. Und dann natürlich die rechtliche Situation. Also in Frankreich gibt es vier verschiedene Mietverträge, vier verschiedene rechtliche Auslegung, was quasi Wohnen ist. Und dadurch hast du verschiedene Rechte, die gelten, je nachdem, warum du umziehst oder wohin du ziehst. Und das gibt es in Deutschland halt nicht. Da hast du halt eine Art von Wohnen. Das ist an einer Stelle definiert und das war's. Und dass quasi wir mit den Mietverträgen dann flexibler werden müssen, mal wieder was, was unser Produkt wieder verbessert hat, um noch weiter zu internationalisieren. In Spanien kennen zwei Mietverträge, glaube ich, oder drei. Also, ja. Und jetzt haben wir hauptsächlich ein Vertriebsteam vor Ort. Ja.
Ja. Ey, das finde ich auch einen wahnsinnig interessanten Punkt. Also quasi aus neuen Herausforderungen dann wieder auch ja, rückwärts zu gehen und zu sagen, okay, wie können wir jetzt das Produkt dahingehend auch für andere Märkte noch verbessern? Wie groß ist euer Produktteam? Oder wenn du das vielleicht nochmal kurz sagen kannst, weil die nehmen wahrscheinlich auch einen großen Teil. Ja. 30, 35 Leute. Ja, super, super, super spannend. Wir sind schon langsam so ein bisschen gegen Ende der Episode. Ja. Vielleicht magst du uns einfach noch einen kurzen Ausblick geben, wo soll die Reise für euch hingehen? Was sind so die nächsten großen Meilensteine und Herausforderungen?
Also wo wir gerade dran sind, ist der nächste Schritt. Also ne, mit Frankreich testen wir jetzt, okay, können wir einen anderen Markt relativ zügig so durchdringen, dass wir dort schnell auch Marketwinner sind. Also wir fahren so eine Marketwinner-Struktur. Wir wollen nicht überall ein paar Wohnungen haben, sondern wir wollen halt, dass wenn man mit einem Player nur arbeiten will, dass man bei Wunderflats genug Wohnraum findet, um mit dem zu arbeiten. Das heißt, wir testen, können wir einen Markt so schnell launchen und so, dass es nicht 8 Jahre dauert oder 7 Jahre, sondern vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, um auf die kritische Masse zu kommen. Mit dem Wissen wollen wir dann in Europa eine Wohninfrastruktur bauen, die quasi das europäische den europäischen Gedanken von Free Movement of Labor oder wie es auf Deutsch Freizügigkeit abbildet, weil das ist aktuell nicht möglich. Ne? Wenn du morgen nach Bulgarien musst, hast du keine Ahnung, wie du eine Wohnung findest, sprichst die Sprache nicht, weißt nicht, was du rechtlich falsch machen kannst und so weiter. Das heißt also, die Infrastruktur für Europa zu bauen, damit sich die Leute wirklich dort frei bewegen können, ist unser nächstes Ziel. Ja, und dazu gehört natürlich einmal der For-Profit-Bereich und wir haben auch eine Non-Profit-Tochter gegründet jetzt während der Ukraine-Krise, während des Kriegs. Und das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen, um dort im Endeffekt eine Plattform für Flüchtlinge oder für Leute, die flüchten müssen, zu bauen, sodass man diese Flüchtlingsströme auch organisierter angehen kann, dass die Leute halt nicht im Mittelmeer den Weg übers Mittelmeer wählen müssen, weil sie vielleicht sogar schon wissen, okay, meine Unterkunft ist in Norwegen und da fliege ich eher hin, als jetzt ins Boot zu steigen, um von Tunesien nach Italien zu kommen.
Ja, super, super, super spannend. Ja, Jan, ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig interessant, mit dir zu sprechen und vor allem ja, mit euch, dadurch, dass ihr schon einfach ja, ziemlich groß seid und schon so viel erlebt habt als Unternehmen, als immer noch junges Unternehmen. Aber trotzdem, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wir machen das immer so, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Das gilt auch für dich. Ich verabschiede mich schon mal. Ich danke dir, wie gesagt, vielmals für deine Zeit und dass du heute dabei warst und überlasse dir den abschließenden Satz.
Ja, vielen Dank, Valentin, danke auch für die Einladung und ich glaube, ich würde einfach nur allen weiterhin viel Erfolg wünschen und auch dazu anregen, dass man sich überlegt, so was ist der Purpose, was ist der Sinn, den ich erreichen will, wo ich was beitragen will, weil das ist das, wo am Ende die meiste Energie draus ziehen und lernen tun wir alle unterwegs und wenn man gute Dinge macht, dann wird man auch dafür belohnt werden, glaube ich, im Leben.